Hier ist die Ausgabe Nummer 30 des Deutschen Reiseradios. Ich bin Rüdiger Edelmann und nach 2 Wochen quasi im eigenen Land zieht es uns wieder mal über den Atlantik in Richtung USA. Es gibt ja so schöne Ecken in den Vereinigten Staaten, die sind wunderschön und trotzdem fahren ausländische Touristen nur zu einem geringen Anteil hin. Das ist ein großer Fehler, den wir wieder einmal bekämpfen wollen. Der heutige Ausflug bringt uns an die Ostküste und dort nach North Carolina. Hier wartet so viel landschaftliche Vielfalt, dass man sich schon wieder entscheiden muss. Berge oder Meer, Stadt oder eher Landschaft, letzteres ist weit stärker verbreitet. Den Anfang macht man sinnigerweise aber immer am internationalen Flughafen des Bundesstaats.
Nein, nicht nur im Geiste, denn North Carolina hat's in sich. Der Bundesstaat im Südosten der USA bietet viel Landschaft, eine traumhafte Küste, viel Geschichte und Metropolen, die den American Way of Life widerspiegeln. Bestes Beispiel: Charlotte, die Stadt, die man zuerst sieht, wenn man von Deutschland aus eingeschwebt ist.
This is a great city. Have a great time while you're here.
Das ist der Willkommensgruß von Charlottes Bürgermeister. Erste Auffälligkeit beim Verlassen des Flughafens: auf den Polizeiautos steht Sheriff Mecklenburg County, also Landkreis Mecklenburg, und Charlotte selber, Stadtführer Russ Ford, löst das Rätsel.
Charlotte ist benannt nach Königin Charlotte, der Frau von König George von England. Und der Name Mecklenburg kommt vom deutschen Mecklenburg-Strelitz, der Geburtsstätte von Charlotte.
Schon wieder was gelernt. Mecklenburgischer Adel heiratet ins englische Königshaus und die damaligen Kolonien haben nichts Besseres zu tun, als die Metropole Charlotte nach Königin Charlotte zu benennen und ihren Landkreis nach der Gegend, aus der sie stammte. Damit hat sich's aber mit der Geschichte fast schon aufgebraucht in Charlottes Charlotte, denn
heute hat Charlotte etwa 600.000 Einwohner und 1,5 Millionen im Großraum. Wir sind nach New York die zweitgrößte Bankmetropole des Landes. Charlotte hat kaum Industrie. Wir sind sowas wie die Stadt der weißen Kragen. Service, Banken, Handel, Versicherungen, Kommunikationsfirmen, damit verdienen die Leute hauptsächlich.
Not a whole lot of industry. We have some industry, but mostly it's white collar sales and professional type people.
Charlotte hat für Touristen nicht viel zu bieten. Eine Innenstadt mit Bankentürmen, ein paar Museen und einigen guten Restaurants und direkt vor der Tür der Stadt eine Autorennbahn, nach der alle Carolina geradezu verrückt sind. Das hat mit dem Volkssport zu tun: NASCAR Autorennen. Für die erste Übernachtung nach der Ankunft ist Charlotte aber ideal und dann lockt der eigentliche Start.
Noch ein wenig was zum Lernen und zur Orientierung, was die Größe des Staats betrifft, liegt er im Mittelwert und belegt Platz 28 in den USA. Von Ost nach West ist der Staat knapp 900 Kilometer lang, von Nord nach Süd gut 300 Kilometer. Er liegt mit seinen knapp 10 Millionen Einwohnern, von denen etwa 60% in Städten und 40% auf dem Land leben, im Vergleich der US-Staaten an 11. Stelle. Zentrum, haben wir gerade schon herausgefunden, ist die Dienstleistungsstadt Charlotte. Die Hauptstadt ist, wie so oft, aber eine andere Metropole. Raleigh hat als Hauptstadt von North Carolina aber immerhin auch noch etwas über 400.000 Einwohner. Sagte ich am Anfang, dass man sich entscheiden muss? Naja, einen Tag haben wir ja noch in Charlotte und da die Coca-Cola 600 anstehen, machen wir das, was alle dort machen. Raus aus der Stadt und zum Autorennen, NASCAR genannt.
Da flippen die Leute hier regelrecht aus. Wenn es ein großes Rennen gibt, dann ist North Carolina auf den Beinen. Die Rennstrecke ist gigantisch, sieht aus wie ein überdimensionales Fußballstadion und fasst über 100.000 Besucher. NASCAR ist ein Zauberwort, aber bitte, was ist NASCAR? Libba Barino vom Cabarrus County Verkehrsbüro.
NASCAR ist die nationale Gesellschaft für Stock-Car-Automobilrennen. Es fahren nur amerikanische getunte Autos. Die Geschwindigkeiten liegen zwischen 280 und 300 Kilometern pro Stunde.
Die Autos sehen auf den ersten Blick aus wie Tourenwagen, allerdings sind sie technisch so aufgepeppt, dass bei der Geschwindigkeit kein Auge trocken bleibt. So eine NASCAR-Rennkiste kostet gut und gern $100.000 und die Rennkosten für eine Saison sind wie in der Formel 1 nur über Sponsoren finanzierbar. Und die drücken pro Auto leicht schon mal $10 Millionen ab. Klartext, ein Gigantospektakel. Als ich dort war, lief gerade das Qualifying fürs Coca-Cola 600.
600 Miles of pure racing. The racers
600 Meilen pures Renngefühl. Die Fahrer haben 300 Runden vor sich in diesem 1,5 Meilen langen Rundkurs. So ein Rennen dauert 4 bis 5 Stunden, je nachdem, wie viele Unfälle es gibt und wie viele Autowracks. Und das Wetter, das spielt natürlich auch eine Rolle.
Ohrenbetäubender Lärm dröhnt durch die Arena und als Fahrer würde ich wahrscheinlich den Überblick verlieren. 300 Mal immer im Kreis durch ein Stadion und das in permanenter Schräglage und etwa 30 bis 40 Wagen vor, neben und hinter dir. Und dabei hat alles so banal wie kriminell angefangen. Russ Ford aus Charlotte sagt:
It's in their blood, I guess. NASCAR began.
Das liegt ihnen im Blut. Die Geschichte von NASCAR, so sagt man, geht zurück auf die Prohibition, wo Leute, die Alkohol illegal hergestellt hatten, auf der Flucht vor der Polizei waren. Das war der Anfang.
And they say that is the beginning of NASCAR racing.
Heute sind die NASCAR-Fahrer keine Kleinkriminellen mehr, sondern Volkshelden.
One of the biggest legends, of course, was Dale Earnhardt. Dale Earnhardt was from Kannapolis, which is actually.
Die größte NASCAR-Legende war sicher Dale Earnhardt. Der war hier aus der Gegend, oder Richard Petty, und das Talent bleibt in der Familie. Heute fährt Dale Earnhardt Jr. den Wagen Nummer 8. Und es gibt die Jungstars, Jimmy Johnston zum Beispiel oder Jeff Gordon. Der fährt nicht nur Rennen, sondern ist gemeinsam mit Rick Hendrick auch Rennstallinhaber. Die starten mit der 24 und 48.
He owns the number 48 car, along with Rick Hendrick, who is his team owner.
Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Billy McCluskey reporting for NBC Sports of America.
Jetzt wird es aber höchste Zeit für etwas Idylle nach dem lauten Autorennen. Alsdann fahren wir ans Meer.
Meeresrauschen an der Atlantikküste von North Carolina. Wobei Küste eigentlich falsch ist, denn vor dem Festland liegen winzig schmale Inseln und zwischen denen und dem eigentlichen Festland ist eine Marschlandschaft. Die Inseln selber sind im Sommer ein riesiges Ferienparadies. 160 Kilometer Strand am laufenden Meter und der ist im Besitz des Staats, darf nicht bebaut werden und ist für jeden zugänglich. Auf den Outer Banks gibt es nur wenige Hotels, aber eine Vielzahl von Ferienhäusern. Hochbauen darf man auch nicht und somit hat es da über weite Strecken Natur pur. Im nördlichen Teil hört zudem die Straße irgendwann auf und die kleinen Ortschaften danach sind nur noch mit Allradfahrzeugen über den Strand zu erreichen. Und wer mit Andrew in seinem Suburban Truck über den Strand rauscht, erfährt vieles, was einem erstmal seltsam vorkommt. Andrew zeigt einem Baumstümpfe, die aus dem Sand ragen. Zypressen, sagt er, die hier eigentlich nicht wachsen können, nur in der Marschlandschaft weiter drinnen. Und das heißt:
Der Strand und der Ozean waren mal etwa 3 Kilometer da draußen im Wasser. Die Outer Banks bestehen eigentlich nur aus Sand und der bewegt sich oder wird bewegt. Das Phänomen nennt man Barrier Island Migration. Durch Wind und Strömung bewegen sich die Inseln in Richtung Südwesten. Immerhin um etwa 1,5 Meter pro Jahr.
Eigentlich logisch. Von Norden eine kalte Strömung, von Süden der Golfstrom und dazu ständig Wind aus Nordost. Aber was heißt schon, die Inseln wandern? Ganz einfach, meint Andrew, ich gebe dir ein Beispiel.
Du kennst den Leuchtturm bei Cape Hatteras? Der wurde vor ein paar Jahren umgezogen. Der Turm stand nur noch 3 Meter vom Wasser weg und drohte umzustürzen. 1870, als der Leuchtturm gebaut wurde, stand er nicht 3 Meter vom Wasser entfernt, sondern 600 Meter landeinwärts. So weit hat sich die Insel verschoben.
Ein einmaliges Phänomen, das zeigt, wie wild die Landschaft dort sein kann. Und wenn dann während der Saison alle paar Jahre noch ein Hurrikan droht, dann weiß man, das Paradies hat auch seine Schattenseiten.
Die Outer Banks, ein sehr schönes Stückchen Erde und bekannt durch seine vielen unterschiedlichen Leuchttürme, die für die Schifffahrt überlebenswichtig waren. Tipp, wer ein nettes Mitbringsel braucht, kann wunderschöne T-Shirts kaufen, auf denen alle Leuchttürme der Outer Banks abgebildet sind.
Die Seefahrt rund um die Outer Banks war und ist alles andere als lustig. Durch die Strömungen verschieben sich die vorgelagerten Sandbänke und man ist schneller auf Grund gelaufen, als einem lieb ist. Das mussten im Lauf der Jahrhunderte mehrere tausend Kapitäne erfahren. Die Gegend um die Outer Banks heißt nicht umsonst Graveyard of the Atlantic Ocean, also Friedhof des Atlantik. Von daher war die Gegend von jeher ein beliebtes Jagdrevier von Piraten. Schiffe einfangen war eine leichte Übung. Einfach einen Leuchtturm simulieren, sagt John Burkholz von den Outer Bank Conservationists, die einen der vielen Leuchttürme betreiben.
Ja, die Piraten haben Leuchttürme simuliert, indem sie kleinere Leuchten am Strand aufgestellt oder in einen Schiffsmast gesetzt haben. Die Schiffe, die das gesehen haben, dachten, es sei eine Leuchtturm, kamen deshalb näher an die Küste heran, sind dann hier auf die Sandbänke aufgelaufen und wurden von den Piraten ausgeraubt.
Der Leuchtturm als Mittel zum Zweck für alle Piraten. Auf der anderen Seite waren die vielen Türme, die auf den Outer Banks stehen, ein Segen für die Schifffahrt. In Zeiten von GPS und Satellitennavigation ist die Bedeutung etwas kleiner geworden und so mutierten die traumhaft schönen Leuchttürme zur Touristenattraktion. Jeder der Türme hat ein anderes Kennzeichen. Der in Hatteras ist schwarz-weiß, der Turm auf Bodhi Island rot-weiß und der nördlichste Curritag Lighthouse strahlt pur aufs Meer vor den Outer Banks. John Burkholz.
Der Leuchtturm wurde 1875 fertiggestellt. Bauzeit 2 Jahre, bestehend aus 1,2 Millionen Ziegelsteinen, die hierher geschafft werden mussten. Es war ein bemannter Turm bis 1939. Danach wurde er automatisiert. Curritag Lighthouse ist der letzte gemauerte Leuchtturm in den USA und beleuchtete die Küste zwischen Cape Henry in Virginia und Bodhi Island, etwa 40 Kilometer südlich von hier. Das Licht ist etwas über 30 Kilometer weit zu sehen. Das Prinzip der Navigation ist ganz einfach. Du siehst den Leuchtturm, wenn du seinen Bereich verlässt, musst du etwa 8 Kilometer alleine klarkommen und dann hast du Kontakt zum nächsten Turm.
Without any aid of navigation, and then he would pick up the next lighthouse.
Die Leuchttürme der Outer Banks. Wer nicht mindestens einen bestiegen hat, war nicht auf den Inseln.
Na, so viel Seemannskan sei aber auch erwähnt, dass die Inseln der Outer Banks im Sommer ein beliebtes Ferienziel sind. Bei der sogenannten Island Migration erstaunt es, dass sehr viele Menschen ihre Häuser quasi unmittelbar ans Wasser gebaut haben. Man kann sich ausrechnen, dass diese Gebäude zwangsläufig nicht für die Ewigkeit gebaut werden können. Mal ganz davon abgesehen, dass auch so mancher Prachtbau im Lauf der Jahre Opfer von Stürmen oder Hurricanes wird. Aber, Achtung Plattitüde, so ist er der Ami, fällt das Haus um, baut man es eben wieder auf. Der Eindruck der Outer Banks ist aber nicht komplett ohne die Geschichte der Luftfahrt. Auf diesen für ihren Wind bekannten schmalen Inseln fand der erste wirklich motorisierte Flug der Welt statt. Die Brüder Wright sorgten dafür an einer äußerst windigen Stelle.
Am 17. Dezember 1903 hob zum ersten Mal ein motorisiertes Flugzeug von der Erde ab. States Park Ranger Jim Cross führt durch das Areal, das von der Regierung zum State Park gemacht wurde. Wahrzeichen der Anlage, ein großes Denkmal für Wilbur und Orville Wright, die zwei ersten Motorsegler der Welt. Eigentlich betrieben die zwei eine Fahrradfabrik in Ohio, aber seit sie vom deutschen Flugpionier Otto Lilienthal gehört hatten, ließ sie der Traum vom Abheben nicht mehr los. Jahrelang bastelten sie unter schwierigsten Bedingungen an ihrem Fluggerät. Keiner wollte sie so recht ernst nehmen, aber sie gaben nicht auf. Als Testgelände suchten sie eine Region, in der Starkwind im Winter garantiert war. Und fündig wurden sie auf den Outer Banks von North Carolina nahe der Ortschaft Kitty Hawk. Die ersten Jahre lebten sie während der Testwochen im Zelt. Als ihnen das ein paar Mal davongeflogen war, machten sie sich ans Hüttebauen. Heute kann man die Bretterbude der Wright-Brüder wieder ansehen.
Das hier ist ein Nachbau des Camps, wie es im Jahr 1903 ausgesehen hat. Die 15 Quadratmeter Hütte haben sie ihre 5-Zimmer-Sommerresidenz genannt. Hier die Stockbetten, Schlafzimmer, der Sessel, das Wohnzimmer und die Klamotten an der Decke, das Ankleidezimmer.
Sollte man noch dazu sagen, dass die Werkstatt auch noch in der rund 70 Quadratmeter großen Hütte untergebracht war. Die Entbehrungen waren groß, aber sie sollten sich auszahlen. 17. Dezember 1903.
Um 10.35 Uhr an jenem Tag waren sie soweit. Das Flugzeug schoss an dieser Schiene hier entlang und genau hier, wo der Granitblock steht, hob es ab. Das war der erste motorgetriebene Flug eines Menschen. 12 Sekunden lang und 36 Meter weit. Von hier bis zum nächsten Granitblock da hinten.
Am gleichen Tag gab es noch 3 weitere Versuche und die Hüpfer, aus dem mal fliegen werden sollte, wurden immer größer.
Natürlich muss man das riesige nationale Monument gesehen haben, das zu Ehren der Wright-Brüder gebaut wurde. Vom Denkmalshügel aus hat man zudem einen wundervollen Weitblick über die Inseln und hinaus aufs Meer. Heute können sich hier mutige und sportliche Besucher im Hanggliding, also dem Drachenfliegen, üben. Wer es ruhiger mag, der macht Strandspaziergänge oder geht eine Runde Golf spielen. Achtung, auch hier muss man den Wind immer mitkalkulieren. Die Inseln bieten überwiegend private Unterkünfte, Ferienhäuser und vergleichsweise wenige Hotels oder Ferienresorts. Und das sollte man auch wissen, die Preise für Übernachtungen liegen durch diese Struktur ein ganzes Stückchen höher als im Inland. North Carolina, noch ein paar Facts. Staatsinsekt ist die Honigbiene, Staatsbaum die Kiefer und das Staatsgemüse die Süßkartoffel. Das kriegt man eindrücklich mit, wenn man wieder ins Landesinnere kommt, nach Rocky Mount zum Beispiel. Da spielt das Gemüse eine Riesenrolle. Schließlich ist hier das größte Sweet Potato Anbaugebiet der Welt. Apropos Essen, wer in der Hauptstadt Raleigh Station macht, sollte sich einen besonderen Frühstückstempel mitten im Stadtzentrum nicht entgehen lassen. Big Ed's ist eine Institution, auch wenn sich der Gründer Big Ed Watkins vor einigen Jahren zur Ruhe gesetzt hat. Trotzdem schaut er fast täglich vorbei und erzählt wunderschöne Geschichten.
This is Big Ed, and we're in Raleigh, North Carolina.
Ich bin Big Ed und wir sind in Raleigh, North Carolina. Ich bin seit 45 Jahren in der Gastronomie. Ich bin auf einer Farm groß geworden und kochen habe ich beim Zuschauen gelernt von meiner Mutter, die in den 30er und 40er Jahren für die Farmarbeiter gekocht hat. Ich bin jetzt 71 und stehe jeden Morgen um 4:30 auf, arbeite und lege mich abends gegen 8:30 schlafen. Das Restaurant ist mein Leben und das beste Gefühl für mich ist, wenn jemand bei uns zum Frühstück oder Lunch kommt und nachher sagt, hey, ich habe viel zu viel gegessen.
Big Ed ist nicht nur die Seele des Geschäfts, sondern offensichtlich auch sein bester Kunde. Mit 1,75 Meter bringt er runde 125 Kilo Lebengewicht auf die Waage. Nicht verwunderlich, wenn er jeden Morgen das frühstückt, was er seiner Kundschaft als Family-Style Breakfast serviert.
You had cut your ham, sausage. You had fresh pork tenderloin.
Also gekochter Schinken, Würstchen, Schweinesteak, Bacon natürlich. Also 4 bis 5 Sorten Fleisch ist Muss. Dann Eier, Maisgrütze, Bratkartoffeln, frisch gebackene Brötchen, Pfannkuchen nach dem Rezept meiner Mutter. Und wenn du das alles gegessen hast, dann hast du gut gegessen.
Wenn man den Laden betritt, ist Big Ed unverkennbar. Nicht nur wegen seiner Körperfülle, sondern auch weil er seit 30 Jahren täglich im gleichen Outfit herumläuft. Jeans, Latzhose, Farmerart Größe XXL und darunter ein Hemd mit kleinen weiß-roten Karos. Das ist sein Erkennungszeichen. Seine Spezialität, Pfannkuchen nach Mamas Rezept. Okay, sagt Ed, ich hab's noch ein bisschen verfeinert.
Ich habe noch extra Vanillearoma reingetan, mehr Zucker und etwas Backpulver, um sie locker zu machen. Der Geschmackstest? Versuch die Pfannkuchen erstmal ohne den Sirup.
Seine Philosophie.
Ich sag immer, schau in ein Restaurant. Wenn der Manager keinen Bauch hat, dreh um und geh. Das Essen kann nicht gut sein.
Und wenn man Big Ed nach einem Monster-Frühstück sagt, man könne nie wieder was essen, meint er nur lakonisch.
Hey, es ist doch erst 9:30. Um 2:30 hast du bestimmt wieder ein bisschen Hunger.
Und damit haben wir wieder einmal mehr einem beliebten Vorurteil über die amerikanische Küche Vorschub geleistet. Aber sei es drum. Lecker ist es auch heute noch dort und man kann ja das Mittagessen tatsächlich ausfallen lassen. So viel heute zum Thema North Carolina und Outer Banks. Mehr Informationen stehen natürlich hier auf der Seite und ganz unten gibt es natürlich auch die Links zum detaillierten Nachschauen. Ich bin Rüdiger Edelmann, danke fürs Zuhören und take care.